Wie schaust du dir ein Kunstwerk am besten an? Eine Episode extra für die Urlaubszeit. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich möchte dir heute mal ein paar Tools zur Hand geben, wie du ein Kunstwerk anschauen kannst und wie du auch eine einigermaßen sichere Meinung darüber bilden kannst. Denn glaub mir, ich kenne das Gefühl, du stehst vor irgendwas, Gemälde, Skulptur, ein Riesengebäude. Du spürst, dein Herz ist berührt, deine Sinne sind voll auf Empfang, aber eigentlich weißt du nicht warum. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite. Du stehst vor einem Gemälde in einem Museum, wunderbar gemalt, keine Fehler, keine Ecken, keine Kanten, alles stimmt, das Thema ist okay, aber irgendwo ist das Ding flach und die Frage stellt sich, was ist falsch? Ich möchte dir gerne Mut machen, denn letztlich geht es schon, es gibt einige Qualitätskriterien, das ist klar. Einige Kunstwerke können neben anderen bestehen, andere wieder nicht und die versinken dann in der Vergessenheit. Aber letztlich ist es doch so, dass wir immer unser eigenes Urteil bilden müssen und dass es wirklich kein allgemeingültiges Urteil gibt. Schon gar nicht von zeitgenössischer Kunst zum Beispiel, aber ich finde eben, ohne diese gewissen Qualitätskriterien, die man ansetzen kann, von dieser Künstlerin hat sich bewährt, er hat das erfunden, sie macht es besser als alle anderen, er hält dem Vergleich nicht stand, was weiß ich, solche allgemeinen Dinge, geht es um unsere eigene Meinung, denn Kunst, und das soll sie ja auch, löst etwas in uns aus. Und das zu benennen, das helfe ich dir jetzt in dieser Podcast-Episode. Mir hilft da ein anderer, und zwar ein ganz bekannter Kunsthistoriker, Ernst H. Gombrich, der das berühmte Buch Die Geschichte der Kunst geschrieben hat, das ich dir übrigens wirklich ans Herz legen möchte, falls du mal ein relativ leicht geschriebenes Buch über die Kunstgeschichte lesen möchtest, das dich aber garantiert in diese Welt hineinzieht und mich mit dem Kunstgeschichtsvirus anstecken wird, dann lies Ernst H. Gombrich Die Geschichte der Kunst. Er hat selber auch ein paar Fragen gestellt, die, wie ich finde, wirklich uns schon sehr weit bringen. Du kannst dich folgende Dinge fragen. Was gefällt dir? Was findest du schön? Wann hat ein Werk einen gewissen Ausdruck für dich? Wie wichtig ist dir, dass etwas realistisch dargestellt ist, dass man es erkennt? Was bist du gewohnt zu sehen? Hast du vielleicht irgendwo Vorurteile? Welche Rolle spielen für dich oder besonders für uns als Menschen Komposition und Harmonie? Und dann letztlich mit Hilfe dieser Fragen, wie bildet sich der Geschmack? Wenn du diese Dinge für dich mal hinterfragst und beantwortest, kannst du zum Schluss auch ziemlich sicher sagen, was ist Kitsch und was ist Kunst? Aber das war jetzt natürlich ein Haufen Sätze, die ohne Anwendung nichts bedeuten, und ich werde mal mit dir die einzelnen Fragen ein bisschen genauer anschauen. Die Frage ist, was gefällt dir? Gefallen dir Dinge, die einfach schön sind, die etwas so schön wie möglich darstellen, zum Beispiel ein Porträt eines Kindes, das rund und rosig gemalt ist? Oder gefällt dir eher etwas, das dir hilft, auch über die unschönen Sachen, zum Beispiel eines Menschen, über seine große Nase, über seine eingefallenen Augen oder die fettigen Haare, das dir hilft, diesen Menschen auch etwas besser kennenzulernen, der vielleicht porträtiert ist? Meistens geht es darum, ob wir das, was wir sehen, mit einer guten oder schlechten Erinnerung verbinden. Also wenn du etwas mit einem schönen Erlebnis verbindest, zum Beispiel sagen wir eine wundervolle Landschaft, wo du mal in den Ferien warst und dich hervorragend erholen konntest und du siehst die auf deinem Gemälde, wird sofort eine gewisse Entspannung bei dir einsetzen, dann wirst du es wahrscheinlich auch schön finden. Aber es reicht natürlich nicht, wenn diese Ferien total verregnet waren, Blitz und Donner, oder du warst dort auf einem Campingplatz und alles stand unter Wasser und deswegen gefällt dir die Landschaft nicht. Also was ich sagen will, solche persönlichen Empfindungen helfen zwar, um einen ersten Zugang zu bekommen, aber es reicht natürlich nicht für ein Urteil, das ist klar. Also ob etwas Schönes oder Angenehmes dargestellt ist, heißt nicht, dieses Bild ist auch schön. Was ist denn eigentlich schön? Diese Antwort ändert sich ja je nach unserem Geschmack, wie weit er schon gebildet ist zu der Zeit, wenn wir ein Kunstwerk anschauen, und auch nach den Maßstäben, die in der Zeit gelten. Also das ist jetzt vielleicht nicht gerade das gerechteste Beispiel, aber ich würde sagen, das einleuchtendste. Wir leben in einer Zeit, in der schlanke Menschen als schön gelten und uns gefallen. Wir wissen aber, dass wir auch schon Zeiten hatten, in denen besonders füllige Menschen als wunderschön galten und diese besonders gerne gemalt wurden, oder zum Beispiel Menschen, die von Natur aus eher mager waren, versucht haben, wirklich mindestens mit Kleidung und Haar vorzutäuschen, dass sie eben fülligere Personen waren, weil sie damals dann als schöner galten. Das heißt also, wenn etwas schön ist und wir es als schön empfinden, dann kannst du dich ruhig auch fragen, ja, ist das auch meine persönliche Meinung oder ist das einfach die allgemein herrschende Meinung? Das ist zum Beispiel etwas, das man auch an der Kleidermode gut nachvollziehen kann. Also Schlaghosen und lange Spitzkragen der 70er Jahre finden wir jetzt vielleicht nicht mehr so schön, während man damals natürlich alles getan hat, dass man so ein Teil auch im Schrank hatte. Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist: Hat dieses Kunstwerk einen gewissen Ausdruck? Löst es etwas in dir aus? Ja, in der zeitgenössischen Kunst gibt es ja wunderbare Beispiele. Also es gibt ja grausame Darstellungen von, was weiß ich, hingeworfenen Tierkadavern, aus denen noch Blut rinnt und keine Ahnung. Also ich fantasiere jetzt hier mal einfach vor mich hin, was es alles Grausliches geben könnte, während man zum Beispiel im Barockzeitalter auch grässliche Schlachtendarstellungen gemacht hat, auch in Skulpturen, die aber eigentlich immer sehr muskulöse Gestalten, Pferde, Menschen, Krieger zeigten, die wirklich noch in Würde starben, also mit abgehackten Gliedern, Blick nach oben zum Himmel und dann ihren letzten Atem voller Stolz aushauchten. Das ist zum Beispiel in der heutigen Kunst gerade nicht so modern. Und das sind natürlich die Dinge, die es uns auch einfach machen oder schwer, ein Kunstwerk anzuschauen und das uns dann, je nachdem, mehr oder weniger berührt. Es hat also einen starken Ausdruck oder es wirkt langweilig auf dich. Auch wenn du manchmal ein Kunstwerk nicht gerne anschaust, so wird es doch seinen Reiz vielleicht länger für dich bewahren, als etwas, dass du sagst, ah, schön, nächste bitte. Wir gehen zum nächsten Ding weiter im Museum oder in einer anderen Kunstausstellung. Du kannst dir die Dinge anschauen, so oft du willst oder auch nicht. Und gerade mir geht es so, ich habe hier gewisse inhaltliche Grenzen, Dinge, die ich mir einfach nicht anschaue, weil sie mir zu brutal sind oder auch meine moralischen Grenzen zu tief ankratzen oder die ich ehrlich gesagt auch gar kein Thema finde, weil es erbärmlich ist, sich über etwas dermaßen zu stellen. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung und so wirken verschiedene Themen der Kunst auf mich. Frag dich mal, was bei dir die Hintergründe sind. Etwas, das wir heute vielleicht gar nicht mehr so im Vordergrund haben, weil seit ungefähr 100 Jahren ja nicht mehr realistisch, also nicht mehr genau abbildend gemalt oder eine Skulptur gebildet wird, aber das uns als Menschen vielleicht doch tiefer berührt, als wir es zugeben wollen, und zwar: Wie wichtig ist für dich, dass etwas realistisch dargestellt ist? Wie ähnlich soll ein Tier sein, das gemalt ist, oder ein Mensch, oder auch eine gewisse Szene, die dargestellt ist? Wie nah an der Natur muss es sein, dass du etwas damit anfangen kannst? Ich denke, Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die den Kunstgeschmack von vielen von uns wirklich beeinflusst. Aber wenn du ein Mensch bist, der denkt, ja, also nein, ich mag gerne die Dinge, wie sie sind. Ich kann gar nicht umgehen mit gewissen Übertreibungen, Abstraktionen oder auch Weglassungen. Mach noch einmal einen Versuch, denn oft haben die Künstler sich überlegt, dass sie eben eine gewisse Eigenschaft eines Objektes, eines Motives darstellen und diese halt übertrieben darstellen. Also, was weiß ich, große Hände und Füße vielleicht oder die Farben einer Landschaft. Aber frag dich, was genau stört dich, wenn etwas nicht realistisch dargestellt ist, also nicht möglichst nah an der Natur. Vielleicht stört es dich auch nicht, dann kannst du diesen Punkt schon abhaken und hast die Frage für dich geklärt. Dazu kommt auch, dass wir gewisse Sehgewohnheiten haben. Also man weiß zum Beispiel, dass früher vor der Erfindung der Fotografie konnte man Bewegungen nicht richtig mit dem Auge sehen. Man musste zuerst einmal zum Beispiel ein galoppierendes Pferd in Sequenzen fotografieren, um zu sehen, dass es niemals alle vier Beine von sich gestreckt hat und in diesem Moment in der Luft ist, sondern dass es nur in der Luft ist, wenn es eben alle vier Beine angezogen hat, bevor es dann wieder das erste Bein auf den Boden setzt, um den nächsten Galoppschritt zu tun. Aber das ist lange vorbei und für uns Menschen, die wir Fotografie, Film und so weiter gewohnt sind und auch sogar schon selber mit einfachen Programmen Filme herstellen können, mit unseren Handys, wir können Screenshots machen, die jede Sekunde anhalten und eine Bewegung uns zeigen. Wir haben also, auch wenn wir von den Augen und vom Kopf her nicht richtig wissen, wie sich eine schnelle Bewegung abspielt oder wir etwas nicht kennen, wir können dieses Bild suchen in einer Suchmaschine und wissen dann sofort, was es ist, zum Beispiel exotische Tiere, deren Namen wir noch nie gehört haben, alle solche Dinge. Das sind Sehgewohnheiten und auch Vorstellungsgewohnheiten, mit denen wir heutzutage nicht mehr kämpfen, was aber doch noch der Fall ist, dass wir gewohnt sind, bestimmte Dinge zu sehen. Also ein ganz einfaches Beispiel, das aber, finde ich, immer wieder einen Aha-Effekt hat, sind Krippendarstellungen, die alpenländische Krippe und die orientalische Krippe. Denn die alpenländische Krippe, zeigt die Szene in den Alpen mit Tannen und Schnee. Und die orientalische Krippe zeigt sie natürlich in der Wüste, Sand und in einer öden Landschaft. Für unsere Augen hier aber, wie ich hier sitze, mitten im Herzen Europas, wirklich in den Bergen, in den Alpen, findet für mich die Geburt Christi, die Weihnachtsszene, umgeben von Tannen und mit Schnee statt. Dabei ist das gar nicht wahr. So war es nicht. Dort, wo Jesus auf die Welt kam, in Bethlehem, gibt es keine Tannen und ich weiß nicht, schneit es manchmal eher nicht, aber wenn je, dann war das sicher nicht an diesem Tag der Fall. Also, das ist zum Beispiel so eine ganz tiefe Sehgewohnheit, die ich persönlich habe und die ich mir dann schon gerade bei solchen Darstellungen in Erinnerung rufen muss, dass halt die Geburt Christi in der Wüste stattgefunden hat und nicht in einem romantischen Tannenwald. Aber ich denke, da gibt es ganz verschiedene Sehgewohnheiten. Je nachdem, wo man aufgewachsen ist, hatte man Berge vor der Nase oder die weite Ebene, wurde man am Meer geboren oder keine Ahnung, was es da gibt. Das sind alles Dinge, die auch unsere Sicht und unser angenehmes Empfinden von einem Kunstwerk beeinflussen. Gerade wenn es um Gemälde geht und dass wir wirklich ablegen sollten, können, dürfen, um in neue Welten einzutauchen. Dann kannst du dich auch fragen, ob du vielleicht irgendein Vorurteil hast. Also diese Sehgewohnheit, die ich jetzt gerade von mir als Beispiel genommen habe, ist auch eigentlich ein gewisses Vorurteil. Ah ja, hier habe ich ein gutes Beispiel aus der Fotografie. Es gab oder gibt es vielleicht jetzt noch in der Fotografie eine Bewegung, einen Trend, dass allgemeine Szenen, die wir so kennen, also keine Ahnung, politische Handlungen, eben aus der Bibel Szenen oder historische Sachen, dass die gerne übertragen werden an einen Ort, der dem eigentlichen Geschehen wirklich komplett widerspricht. Also zum Beispiel, ja, sagen wir eine Krönung. Eine Krönung erwarten wir in einem Schloss oder in irgendeinem prunkvollen Raum. Wir erwarten, dass es eine Krone gibt, dass einer sitzt auf einem Stuhl, der andere steht davor, wird gekrönt. So diese ganz normalen Abläufe, wie wir sie schon von den Märchen, unseren Kindergeschichten und dann vom Geschichtsunterricht auch kennen, dass diese zum Beispiel in ein Slum verlegt werden. Dort sitzt einer auf einem Plastikstuhl und verleiht dem anderen vor sich irgendeine Würde, keine Ahnung was. Und dieses Bild stellt eigentlich eine Krönung dar. Also der Mann sitzt auf einem Plätzchen, was für ein Slum schon ein besonders ausgewiesener Raum ist. Er sitzt auf einem Plastikstuhl, der noch funktioniert, nicht auf einem Thron, aber er sitzt. Und der andere führt auch eine gewisse Geste durch, die einfach zu diesem Thema Krönung passen. Wir denken aber sofort, weil diese Szene in dieser armseligen Gegend stattfindet, dass es hier vielleicht um eine Auszeichnung, um eine Beförderung im Drogenmilieu geht. Fragst du dich dann aber, warum? Kannst du es eigentlich nicht sagen, es sind weit und breit keine Drogen zu sehen, es wird kein Geld ausgetauscht, es gibt auch in der Kleidung keinen Unterschied groß zwischen den beiden Menschen, die dargestellt sind. Einfach, ich fand das hier eine Geschichte, die dich, dem Betrachter, aufrüttelt, wenn du es siehst, es passiert nichts Schlimmes, es ist alles fotografiert, wie es soll, doch es weckt einen gewissen Widerstand in dir, der dir eigentlich zeigen soll, wisch deine Vorurteile weg, es ist das, was es ist. Nämlich vielleicht, dass wirklich dass hier wirklich in einem Slum, in dem halt ja, Machtverhältnisse, gewaltbestimmte Machtverhältnisse herrschen, irgendeiner eine gewisse Würde bekommt, die ihm die Erlaubnis geben, wieder einem anderen Befehle zu erteilen, wie das halt ist und wie es letztlich bei einer Krönung ja auch der Fall ist. Einer bekommt die Erlaubnis, Befehle zu erteilen. So, ich fantasiere hier vor mich hin, überlege mir sogar eigene Kunstwerke, was für eine Anmaßung. Doch ich möchte wirklich, dass du deine Fantasie spielen lässt. Und ich möchte dich nicht mit irgendeinem Bild, das ich jetzt in deinen Kopf pflanze, beeinflussen, sondern dass du einfach diese Fragen irgendwo im Hinterkopf abspeicherst und sie dir stellst, damit du aus einem Kunstwerk alles herausholst für dich, dass du herausfindest, wo sind deine angenehmen Punkte, wo sind deine unangenehmen, wo stellen sich Fragen und wo werden Fragen für dich beantwortet. Und ein Punkt, der klingt zwar langweilig und banal, ist aber wirklich sehr, sehr wichtig für uns Menschen, weil wir einfach so gebaut sind, so programmiert sind. Das ist die Komposition und die Harmonie, die ein Kunstwerk ausstrahlt. Ist es gut komponiert? Entsprechen die Kompositionselemente unseren Vorstellungen, Gefühlen, Erwartungen, wie wir sie immer schon kennen? Also schweres unten, leichtes oben, dunkle Farben unten, helle Farben oben, rechts und links einigermaßen symmetrisch. Können wir, was wir sehen, in unbewusst machen wir das sowieso in eine geometrische Figur packen, sehen wir ein Dreieck, eine Pyramide, einen Kreis, eine Kugel, sehen wir einen Zylinder, einen Quader, was auch immer, und passt das dann auch mit den Farben und mit den dargestellten Elementen? Wenn das so ist, ist für unser menschliches Empfinden das Objekt sehr gut komponiert, strahlt eine große Harmonie aus und tut uns gut. Das Erste, was die meisten Menschen machen, ist dieses Schema durchbrechen, weil es einfach der erste Punkt ist, der uns nervt. Sie stellen zum Beispiel eine Kompositionspyramide auf den Kopf. Wir denken immer, das Ding kippelt, es fällt um, der Schwerpunkt ist nicht am richtigen Ort. Wieso ist es unten hell und oben dunkel? Es drückt ja, es ist unangenehm. Oder wieso muss ich immer auf dieses eine Element gucken? Ja, kein Wunder, vielleicht ist es in Neonpink gemalt, während der Rest in wundervollen natürlichen Grüntönen gemalt ist. Alles solche Dinge sind natürlich Sachen, die unsere Meinung und unseren Geschmack ganz stark beeinflussen und auch wieder, wie eigentlich die meisten Dinge, die wir jetzt uns schon gefragt haben, unsere Gefühle ansprechen und Gefühle für dieses Ding, das wir vor uns sehen, auch bestimmen. Ja, es ist so, wenn dir ein Kunstwerk gut gefällt, was dann passiert, ist Liebe. Das ist das, was ich dann eigentlich empfinde. Es gibt Künstler, die können bei dir ein Kribbeln im Bauch wecken. Und es gibt Künstlerinnen, die schaffen es, dass dieses Objekt, das du vor dir hast, ein echter Magnet ist. Du kannst nicht wegsehen. Eigentlich ist das auch der Effekt, den Feuer hat oder ein Wasserstrudel. Unser Blick wird magnetisch davon angezogen, wir können uns nicht abwenden. So, du hast jetzt schon vieles getan, du hast nämlich schon deine Gefühle hinterfragt, was dir gefällt und was dir nicht gefällt hinterfragt. Du hast echt auf die Probe gestellt, was ist dir angenehm oder was ist dir unangenehm. Du kannst deinen Geschmack am besten ausbilden, indem du viele Dinge dir anschaust und sie immer wieder miteinander vergleichst. Du wirst gewisse Regeln finden, die für dich stimmen. Du wirst vielleicht, wenn du dich mit Kunst in der Kunstgeschichte beschäftigst, also über die verschiedenen Epochen, wirst du kennenlernen, welches Harmonieempfinden in welcher Epoche vorherrschte, welche Schönheitsideale, ist klar. Und vor allem, wenn es dir gelingt, deine persönlichen, unterbewussten, aufgrund deines Lebens tief eingegrabenen Vorurteile wegzulassen, ja, ich lache schon, es ist eine große und eine schwierige Aufgabe, aber auch eine tolle, die man gerne macht. Wenn dir das alles gelingt, dann kann ich dir attestieren, du hast einen guten Geschmack, du kannst ein Urteil fällen und du hast Argumente. Wenn jemand kommt und sagt, das hier ist Kitsch, dann sagst du, nein, mein Freund, das ist es nicht und ich kann dir auch sagen, warum. Und gerade zum Thema Kitsch möchte ich Ernst H. Gombrich zitieren, den ich hier am Anfang schon erwähnt habe. Er sagt zu Kitsch Folgendes. Dieses Wort hat viel Schaden angerichtet. Ich glaube nicht, dass die Kunst schön sein muss und auch nicht, dass sie hässlich sein muss. Ich glaube vielmehr, dass jeder sich selbst mit jedem Bild aufs Neue auseinandersetzen sollte. Das ist das, was Gombrich dazu sagt und das gilt natürlich auch für jede Skulptur, für jedes Gebäude, für jede Fotografie, für jeglichen Ausdruck von Kunst. Und dann möchte ich noch etwas anfügen, das ganz, ganz wichtig ist. Wenn jemand kommt und irgendeinen Satz gespickt mit philosophischen Fachbegriffen dir vor die Füße schmeißt und deine Meinung dazu will, dann kannst du ruhig mal zurückfragen, was er denn eigentlich gesagt habe, für Otto Normalverbraucher sozusagen, denn es hört sich wirklich einfach an, aber es ist tatsächlich wahr. Viele merken sich Fachbegriffe, die sie in Zusammenhang mit der Kunst gehört haben und werfen sie einfach mal ein. Und dann hat derjenige auch schon recht. Und warum? Weil halt keiner hinterfragt, was er jetzt wirklich sagen wollte, aus Angst, er gelte als ungebildet, weil er dieses und jenes Wort einfach nicht weiß. Aber Fachbegriffe können nicht den Sinn, den Inhalt, den Gehalt von Kunst erklären, sondern es ist halt wie bei allem, nur was man erklären kann, hat man auch verstanden. Und erklären, das geht natürlich bis auf den Grund, auch den Fachbegriff müsste man erklären können und an dem Beispiel, das man meint, auch aufzeigen. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist eine Methode, wie wenn man Sprichwörter verdreht. Der andere denkt, irgendwas stimmt nicht. Und genauso ist es mit Menschen, die mit irgendwelchen leeren Phrasen um sich werfen und denken, sie haben dann damit grundsätzlich schon mal recht. Und das schlimmste Wort bei all denen ist eben einerseits Kitsch, Wort Nummer 1, und Wort Nummer 2, Banause, Das sind einfach Totschlagbegriffe, die, wenn es uns das erste Mal passiert, jeden von uns einschüchtern und denken, ja, wenn der sagt, das ist Kitsch, dann wird das wissen. Wenn er sagt, ich bin eine Banause, ja, dann hat er sicher einen Grund, weil wer schmeißt einem schon solche Begriffe an den Kopf? Aber eben, es ist nichts anderes als eine Waffe, ein Schutzschild, damit man nicht genauer nachfragt, was denn eigentlich gemeint sein könnte. So, das war jetzt viel, viel Theorie. Ich hoffe, du hast sie dir trotzdem zu Gemüte geführt. Vielleicht hörst du es noch einmal an, falls du die eine oder andere Frage vergessen hast, die du dir stellen könntest. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich selbst versuche immer noch bei jedem Werk diese Fragen zu stellen und gehe dann eigentlich auch ganz zufrieden weg, weil ich habe mir eine Meinung gebildet, ich habe mir ein Urteil gebildet und es macht für mich auch Sinn. Diese Episode ist jetzt eine schöne Ferienepisode, finde ich, denn viele von euch, die diesen Podcast hören, werden sich ja gerade in den Ferien die Zeit nehmen, auch mal Kunst zu betrachten, vielleicht sogar eine Städtereise ein paar Tage machen, richtig einzutauchen. Und ich denke, mit diesem Handwerkszeug kannst du schon mal vielleicht mit einem ganz anderen Aspekt losziehen und versuchen, noch etwas mehr aus der Kunst für dich herauszuholen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude damit, viel Erfolg. Wenn du mir schreibst, wie es dir so ergangen ist, das würde mich wirklich riesig freuen. Und ansonsten, du weißt ja, ich sage immer, Kunstwerke sind Zeitmaschinen, das hat auch damit zu tun. Fühl dich ein in die Zeit, in den Auftrag, in den Künstler, in die Ideale, die zu der Zeit herrschten, in die Meinungen, in die Vorurteile und Sehgewohnheiten, in die Erwartungen, die man an ein Kunstwerk hatte. Frag dich deine eigenen Sachen und du wirst wirklich Welten entdecken. Ich verspreche es dir, du wirst Welten entdecken. Lass dich drauf ein.